Also die wichtigsten Dinge, also die quasi eine Präsentation, eine gute von einer exzellenten, sage ich mal, unterscheiden, das ist das Storytelling, dass ich mir darüber Gedanken mache, was ist die Geschichte, was ist die Story. Das ist, dass ich die Emotionen einsetze, dass ich reingehe in die Emotionen, und es ist das Sendungsbewusstsein.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., einem Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Mein heutiger Gast ist Eugen Gehrein. Er ist Schauspieler, Performance-Trainer, Coach und Sprachwissenschaftler. Er war 12 Jahre lang Dozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Davon hat er die letzten 2 Jahre überwiegend online unterrichtet. Heute ist er Partner bei der Unternehmensberatung Goal Consulting. Er sagt über sich selbst, ich helfe Menschen, in Online-Settings besser zur Wirkung zu kommen. Mit ihm spreche ich heute darüber, was eine gelungene Online-Präsentation ausmacht und wie es uns gelingt, unser Publikum selbstbewusst zu trainieren und digital zu unterrichten. Hallo Eugen, sehr schön, dass du heute hier bist und mit mir den Podcast aufnimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bei LinkedIn in deinem Profil-Slogan steht, du bist Performance-Trainer, Coach, Wirkungsberater. Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer denn darunter vorstellen?
Ich arbeite mit Menschen und helfe denen, besser in ihre persönliche Wirkung zu kommen letztendlich. Und meine Nichte, die ist 4 Jahre alt, die hat mich letztens gefragt, was mache ich so eigentlich? Und das fand ich habe sie ihr geantwortet und fand das eigentlich ganz cool. Ich habe ihr gesagt, ich helfe Menschen, anderen Menschen zu gefallen. Und letztendlich ist es ja unser Ansinnen, wir möchten, dass man uns gut findet, dass man uns erfolgreich hält. Also wenn du es runterbrichst, wir möchten gefallen. Mhm. Und um da erfolgreich zu sein, um da gut in seine Wirkung zu kommen, bedarf es bestimmter Dinge. Vieles machen wir unbewusst und vieles davon kann man aber bewusst einsetzen. Bedeutet nicht, dass ich andauernd darüber nachdenke, wie bewege ich mich, wie schaue ich mich, wie positioniere ich mich, sondern ich mache mir dazu Gedanken und trainiere das und übe das in einem geschützten Raum. Und wenn ich dann onstage gehe, dann ist es verfügbar. Wie das ein Schauspieler macht. Also ich komme ja vom Schauspiel, ich habe in St. Petersburg auf der Schauspielakademie studiert und das ist die klassische Probe. Also ich übe etwas, ich trainiere meine Skills, so wie ein Sportler, der ja Muskeltraining macht, um dann später Stabhochsprung machen zu können. Ja? Ja. Bei der Performance selbst darf man nicht mehr darüber nachdenken oder maximal eine Sache im Sinn haben, die ich bewusst einsetzen möchte. Denn wenn ich versuche, viele Dinge umzusetzen, dann werde ich nur noch stolpern. Und so ist es das Training der persönlichen Wirkfaktoren. Mhm. Und persönliche Wirkfaktoren sind sowas wie Körpersprache, Stimme, ist die Kontaktqualität, ja natürlich auch die Dialogqualität, also wie führe ich Gespräche, wie arbeite ich mit Fragetechniken, all diese Dinge, also im Grunde alles, was nicht Inhalt ist. Und das helfe ich anderen Menschen umzusetzen, zu stärken, also diese Fähigkeiten auszubauen, damit sie in auf welcher Bühne auch immer sie agieren, besser in ihre Wirkung kommen.
Jetzt hast du auch schon die Bühne angesprochen und dass du selbst Schauspieler bist oder also vom Schauspiel kommst. Wer ist denn dein absoluter Lieblingsschauspieler und was bewunderst du an ihm? Welche Fähigkeiten?
Ich mag den Matthew McConaughey. Ich weiß jetzt nie, wie man das ausspricht.
Ich weiß auch nie, wie man das richtig ausspricht, aber ich weiß, wie du meinst.
Ja, genau. Der spielt also vor allem in der Rolle True Detective. Das ist eine Serie, die 7 Folgen hat und ist wirklich, danach konnte ich keine Netflix-Serien mehr angucken oder keine Serien mehr angucken, weil das einfach so gut war. Das hat mich so reingezogen und das Gute ist, es ist nach 7 Folgen rum und er macht eigentlich die ganze Zeit nichts anderes, außer aus Zigarettenschachtel irgendwelche Figuren zu formen und ein Bier nach dem anderen zu trinken. Und es ist so eine Interviewsituation, er wird verhört. Okay. Also 2 Detectives werden verhört und das ist einfach eine großartige schauspielerische Leistung. Ich bin eher ein Freund von Underacting, also je weniger man tun muss, ja, um zu gefallen, umso mehr sieht man dann und spürt das zwischen den Tönen und das ist einfach ganz, ganz großartig, wie wer das macht.
In den Wirkungstrainings bist du da auch eher für Underacting? Also sagst du das auch deinen Kunden?
Je nach Ziel und oft ist es tatsächlich auch so. Ganz oft kommen Leute ins Coaching und sagen, Mensch, mein Chef hat gesagt, ich muss ein bisschen mehr emotionaler werden. Ja, also ich muss da jetzt irgendwie aus mir rausgehen und zeigen. Und da gilt es, diese Menschen erstmal wieder zurückzuholen an den Punkt, wo sie wirklich sind. Also die kommen mit Vorstellungen und sagen, ich will dort sein. Aber wenn wir sofort versuchen, das zu trainieren, kriegen wir auch hin, wäre das nicht besonders authentisch, weil die Menschen sich letztendlich nicht wohlfühlen da in dieser Situation. Und es geht dann quasi schrittweise umzusetzen. Man definiert den Ist-Zustand und schaut, wie können wir die Lernzone erweitern, ohne gleich in die Panikzone zu geraten. Denn wenn wir uns zu viel vornehmen, sind wir ganz schnell in der Panikzone und flüchten zurück zur Mama, also in die Komfortzone letztendlich. Ja. Und dann ist es schwer, sich wieder auf den Weg zu machen in die Lernzone. Das ist auf einmal so ein Angstthema.
Ja.
Also sukzessive erweitern, das was authentisch ist, Schritt für Schritt und mit Freude. Also ich bin ein absoluter Vertreter von Happy Learning, dass wir uns daran erfreuen, wenn wir merken, dass wir etwas falsch in Anführungsstrichen machen. Also nehmen wir das Beispiel, das typische Beispiel, diese Hesitating Markers. Also ich möchte Ihnen, also viele Menschen haben dieses Thema. Und wenn ich mir sage, auf gar keinen Fall sollte ich die S machen, das ist so, ich denke nicht an einen rosa Elefanten und dann möchte ich noch mehr also diese S verwenden. Wenn ich mir aber sage, ich freue mich jedes Mal, wenn ich merke, dass ich es mache. Also nicht, dass ich es mache, sondern dass ich es merke letztendlich. Also ich nehme es wahr. Und dann kann ich schon sagen, hey, klasse, ich habe es gemerkt. Dadurch habe ich schon 3-4 Mal weniger hergemacht. Ja, das ist klasse. Also wenn ich positiv an das Thema rangehe und nicht, ja, wie Gunter Schmidt sagt, mir selber immer wieder in die Fresse hauen, wenn ich was falsch mache, ja, dann kann ich es auch viel leichter verändern und ich gehe an das Thema Lernen mit Freude dran. Das ist natürlich auch im E-Learning so, wie viele Menschen haben Widerstände, da zu lernen, da den Weg zu gehen und sagen, das ist nicht meins, das mache ich nicht, ja. Das ist irgendwie komisch. Ja, dabei haben wir jetzt schon super tolle Erfahrungen damit gemacht, wie das funktionieren kann.
Ja, das wird ja heute auch unser Schwerpunkt. Also wir wollen darüber sprechen, wie man im virtuellen Raum wirkungsvoll Wissen vermittelt. Du warst ja auch als Dozent an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart die letzten 2 Jahre überwiegend online tätig, also hast du online unterrichtet. Was war denn die größte Panne, die dir selbst einmal in einem Online-Setting so passiert ist?
Das war nicht in dem Setting an der Hochschule, das war tatsächlich bei einem Unternehmen, bei einem Telekommunikationsunternehmen. Und ich arbeite hier in meinem Büro mit mehreren Kameras. Also ich habe 2 feste Kameras, also eine also einen Stehtisch mit einer Kamera und einem Bildschirm und Tastatur und allem. Und im Sitzen und dann auch noch eine mobile Kamera. Und damit wechsle ich die Settings. Ja, das heißt, das ist uns unglaublich wichtig, dass man in Online-Settings nicht nur starr in einer Position verharrt. So wie ich in einem Raum ja auch mal aufstehen würde, mal nach vorne gehen würde, ja, also mal in die Bühnenrampe, sage ich mal, oder in den Vorlesungsraum würde ich ein bisschen wandern. So versuche ich dieses Prinzip auch hier in meinem Büro zu nutzen, indem ich die Kameraansichten wechsle. Mal arbeite ich mit einer PowerPoint, mal gehe ich an die Flipchart da hinten und meine Kamera ist auf die Flipchart gerichtet, so dass man das schön sehen kann. Und mit einem Shortcut auf meiner Tastatur wechsle ich meine Kameras. Ja. Mhm. Und das schon ganz oft ein Feedback bekommen, Mensch, irgendwas ist so lebendig. Ja, also das ist ein Hingucker. Also man möchte einfach mal hinschauen, weil da dieses Muster unterbricht, weil ich immer wieder andere Hintergründe sehe, andere Settings. Und mir ist mal passiert, weil du nach einer Panne fragst, dass ich meine Kamera vergessen habe zu wechseln, bin dann locker aufgestanden, zu der anderen Kamera hingegangen und stehe da so und erzähle und bewege mich und wollte sogar eine Übung anfangen und keiner von den Teilnehmenden hat irgendwas gesagt, dass ich gerade außerhalb der Kamera bin. Und irgendwann stellte ich das dann fest und dann habe ich in die Runde gefragt, wieso hat das denn keiner gesagt? Und ich habe gesagt, die dachten irgendwie, das ist so Absicht, ja, dass ich absichtlich aus dem Bild verschwinde. Das war irgendwie auch ganz nett, ja. Aber ich habe mir da den Wolf performt und kein Mensch hat es gesehen.
Okay. Bevor wir jetzt aber noch tiefer, du hast jetzt auch schon die Kameraarbeit eingeworfen, da will ich auf jeden Fall nachher noch mit dir drüber sprechen. Bevor wir jetzt aber tief in das Thema Online einsteigen, würde ich gerne mal erstmal wissen, was würdest du sagen, was unterscheidet generell starke Präsentation von jetzt, sage ich mal, so Lala-Präsentation, die man am nächsten Tag auch schon wieder vergessen hat? Ich meine, wir hören viele Präsentationen heutzutage am Tag.
Ja, und da würde ich gar nicht so sehr zwischen Online-Settings und Präsenz unterscheiden. Und das war so auch meine große Erkenntnis. Man muss es nur übersetzen, bestimmte Dinge. Aber bestimmte Dinge sind einfach Grundlage, ob ich online oder in Präsenz das mache. Also wie ich jetzt eben erwähnt habe, Settingwechsel, kannst du online auch kreativ werden. Ja. Also die wichtigsten Dinge, also die quasi eine Präsentation, eine gute von einer exzellenten, sage ich mal, unterscheiden, das ist das Storytelling, dass ich mir darüber Gedanken mache, was ist die Geschichte, was ist die Story. Das ist, dass ich die Emotionen einsetze, dass ich reingehe in die Emotionen, und es ist das Sendungsbewusstsein, dass ich was zu sagen habe. Und nicht einfach nur so, ich muss es sagen oder es wird toll für dich, dass ich dafür brenne. Also loving what you do. Ja? Ja. Dass ich das, was ich tue, mit Leidenschaft mache, und ich habe ein großes Bedürfnis, das den anderen zu vermitteln. Mhm. Wenn das gegeben ist, dann ist es eigentlich egal, ob ich jetzt in einem Online-Setting bin oder in Präsenz eine Präsentation halte. Das ist der Funken, der letztendlich rüberspringt.
Okay. Und was sind so die drei typischen Fehler, die Menschen in Online-Vorträgen machen? Du hast jetzt schon mal einen genannt, nämlich, dass man starr verharrt vor der Kamera.
Ja. Das wäre das starre Setting, ja, genau. Also, dass ich keine Musterunterbrechung mache, dass ich da sitze. Also, eine Veränderung ist ja auch schon die Veränderung, der Wechsel zwischen meiner PowerPoint oder meinen Charts oder was auch immer ich da benutze und meiner Vollansicht. Mhm. Ja. Viele legen gleich schon beim Begrüßungsbild diese Charts, also hallo, herzlich willkommen, und bleiben als kleines Bildchen die ganze Zeit über irgendwo in einer Ecke. Ja. Und da ist es wichtig, zum Beispiel die Vorstellung würde ich immer in der Vollansicht machen, also nicht gleich ein Bild zeigen. Ja. Mhm. Und dann die wichtigsten Kernbotschaften, die dialogischen Sequenzen, da schon mal in die Vollansicht gehen. Also da allein schon dieser Wechsel zwischen meiner Präsentation und der Vollansicht, also meine Sprecheransicht, ist eine super Musterunterbrechung. Mhm. Ja, dann der Wechsel in die Breakout-Sessions gehen. Irgendwas verändern, also hilft schon, um da eine gute Aufmerksamkeit zu bekommen. Also dieses starre Setting wäre ein Fehler, den viele machen. Und das andere, finde ich, also noch ein wichtiges Thema, ist das Bewusstsein dessen, dass ich onstage bin. Wir haben ja dieses Bewusstsein viel mehr, wenn wir in einem Meetingraum sitzen, in einer Präsentation, dann haben wir vorher auch irgendwie geguckt, sitzt das Hemd und so, ne? Also kurz vielleicht auf der Toilette gewesen, Hände gewaschen, mal geguckt, ist die Frisur okay? Und dann gehen wir rein. Und morgens haben wir uns vielleicht Gedanken gemacht, was ziehe ich mir an? Ja? Mhm. Also dieses Bewusstsein dessen, dass ich wirke, dass ich auf der Bühne bin und dass mich Menschen anschauen. Ja? Und natürlich, das haben wir ja schon so oft gehört, ist die Ausstattung, dass ich da darauf achte, man kann das wirklich semi-professionell oder ganz professionell machen, und man kann auch schon mit geringen Mitteln unglaublich viel bewirken. So Online-Settings. Dass man sein Büro, allein schon, dass mein Tisch aufgeräumt ist, mein Schreibtisch, und dass da nicht so irgendwelche Berge von Notizen liegen, die nicht zu diesem Setting gehören. Ja, alles weg. Und jetzt liegt auf meinem Schreibtisch nur das, was ich jetzt brauche für dieses Meeting, für diese Präsentation, für dieses Gespräch.
Ja. Jetzt zu dem Bewusstsein dessen, dass ich onstage bin. Viele tun sich ja auch einfach schwer, in die Kamera zu schauen, weil das einfach so ein schwarzes Loch ist. Da hört man ja manchmal so Tipps wie, klebt dir ein Foto vom Lieblingsmenschen oder klebt dir ein Smiley-Sticker hinter die Kamera. Ja. Was würdest du denn sagen als Schauspieler, der ja viel mit der Kamera arbeitet? Wie fühlt man sich vor der Kamera wohl?
Also ich habe tatsächlich ein Smiley über meiner Kamera hängen, also über allen meinen Kameras. Ich habe das auch mal ausprobiert. Meine Tochter hat mir so ein Selfie von sich gemacht, wo sie drei Zähne vorne verloren hat, und dann war das so ein lustiges Grinsen. Und das habe ich zuerst da hängen gehabt, aber dann habe ich es abgehängt, weil ich merkte einfach, das ist zu privat, das ist so meine Tochter, und ich muss einfach immer grinsen. Aber es gibt auch manchmal andere Inhalte, wo halt wirklich um ernste Dinge geht. Und dann muss ich einfach mal lachen. Ja. Deswegen so ein Smiley macht eine fröhliche Stimmung, macht eine positive Atmosphäre, aber ist nicht zu sehr belegt. Also da würde ich etwas Neutraleres nehmen, was mich vielleicht auch bei ernsten Gesprächen dennoch veranlasst, in die Kamera zu gucken. Und man sollte auch nicht andauernd in die Kamera gucken. Ja, also in die Kamera schauen ist es am besten, wenn ich längere Redeparts habe. Also wenn ich präsentiere und da kommt ein Block, ja, und dann erzähle ich das in die Kamera, dann schaue ich in die Kamera, dann muss ich mir die anderen nicht angucken. Aber auch das kann ich trainieren, dass ich in der peripheren Wahrnehmung dann die einzelnen groben Reaktionen wahrnehme. Wenn es dann dialogisch wird und ich frage dann, ja, was denkt ihr dazu? Oder zu der Frage so und so, da hätte ich gerne von euch ein Statement, dann schaue ich wieder die Bildchen an. Ich brauche ja auch diesen visuellen Reiz, damit ich auch sehen kann, wie die Menschen reagieren.
Und das ist ja auch so ein typisches Problem in Online-Settings. Man sitzt vor 20 schwarzen Kacheln, weil die anderen die Kamera nicht anmachen. Hast du da Tipps, wie man da mit umgeht oder wie man auch die Leute dazu motivieren kann, dass sie alle die Kamera wirklich anschalten?
Also erstens noch mal einen Schritt zurück, wenn die anderen alle die Kamera nicht haben, dann schaue ich einfach permanent in meine Kamera. Weil dann wäre es ja Quatsch, schwarze Kästchen anzugucken. Dann mache ich, wenn ich mit Zoom arbeite, es gibt ja verschiedene Plattformen, wenn ich mit Zoom arbeite, dann nehme ich die, stelle ich das so ein, dass die Leute, die ohne Kamera sind, ausgeblendet werden. Dann habe ich auch keine Ablenkung, weil die Kästchen auch blinken, sondern ich habe wirklich dann nur meine Kamera mit meinem Smile oben drüber und schaue da drauf. Außer es wählen sich einige ein, dann kann ich die auch natürlich immer wieder anschauen. Dann konzentriere ich mich auf die, die mit Kamera dabei sind, und die anderen sind halt ein bisschen in der hinteren Reihe sozusagen. Ja. Du sagtest vorhin, wie kann ich die Menschen animieren, die Kamera anzumachen?
Ja.
Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Settings. Also es gibt Unternehmen, bei denen ist eher die Kultur, die Kamera einzuschalten. Das reicht schon. Die kleine Erinnerung, Mensch, schaltet bitte die Kameras ein. Oh ja, dann schalten Sie sie ein. Ein, zwei sagen vielleicht, ich bin gerade im Auto unterwegs, geht nicht. Ja. Klassische Ausrede, meine Verbindung ist nicht so gut. Ja. Ich habe eine schlechte Internetverbindung. Und dann sage ich dann immer, ja gut, dann probier's doch mal. Ja. Und wenn wir dann merken, die Internetverbindung geht nicht, dann können wir sie einfach ab und zu ein- und ausschalten. Ja. Ja. Und das ist dann schon so um die Hemmschwelle größer. Ja. Dann gibt es Unternehmen oder Settings, wo die Leute eher die Kamera gewohnt sind, die Kamera auszulassen. Da kann ich sie nicht dazu zwingen. Was ich gerne mache und gerne empfehle, ich nehme es moderativ in die Hand und sage, passt mal auf, ihr Lieben, ne? Also wir werden verschiedene Sequenzen haben. Es wird Teile geben, wo ich frontal was präsentiere. Ja? Dann wird es dialogische Sequenzen geben, ja, wo wir gemeinsam etwas erarbeiten. Oder Sequenzen, wo es Fragen und Antworten gibt. Für die dialogischen Sequenzen und für Fragen und Antworten hätte ich gern von euch, dass ihr da die Kamera einschaltet. Ansonsten lasst sie bitte aus. Ja, ist auch viel entspannter. So, indem ich erlaube, die Kamera auszuschalten, kann ich sie auch eher einholen, dass sie sie wieder einschalten.
Ja.
Dann haben sie ihre Payoff-Momente in der Zeit, wo ich es ihnen erlaube. Aber ich habe die Kontrolle. Mhm. Also ich habe sozusagen, weil ich bin ja Master of Ceremony. Ja, also ich habe ja die Verantwortung für den Prozess. Mhm. Und deswegen, so wie ein Gast, ein Gastgeber den Gästen sagt, komm bitte casual oder heute ist Motto Las Vegas, ja? Oder bringt Salate mit. Ja? Also ich gebe die Regeln vor und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich freue mich ja auch als Gast, wenn man mir eine Orientierung gibt. Ich sage, hier, bitte nimm da Platz. Ja? So ähnlich ist es auch mit einem Prozessverantwortlichen, mit dem Moderator oder wenn ich präsentiere. Also ich bin ja das alles, gehört alles zu meinem Rollenprofil. Und dann sage ich ganz wertschätzend, wohlwollend und beziehungsorientiert, wie ein Gastgeber, verteile ich sozusagen die Regeln. Ja? Mhm. Und bitte die, sich an die Regeln zu halten. Und wenn ich dann sage, schaltet jetzt bitte die Kamera ein, weil jetzt kommt dieser dialogische Part, ich habe sie auch motiviert, ich habe dem auch eine Sinnhaftigkeit gegeben, dann sind die Leute viel eher gewillt, die Kamera in diesen Momenten einzuschalten, weil sie wissen, in 5 Minuten ist es wieder ausschalten. Ja. Und wenn sie dabei andere Dinge tun, dann kann ich auch nichts machen. Ja? Ich kann höchstens eben darauf appellieren, also was für einen Nutzen das hat, mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit dabei zu sein.
Okay, das wäre jetzt auch schon eine Frage, wie geht man damit um, dass sich viele ja nicht mehr die komplette Zeit für Online-Präsentationen freiräumen, sondern Dinge nebenbei machen. Da würdest du einfach sagen, appellieren, aber das muss jeder dann tatsächlich für sich dann doch entscheiden.
Ja, und nicht lehrerhaft auftreten. Also nicht als klassischer Lehrer, der dann sagt, Mensch, ja, also so ans Gewissen appellieren oder irgendwie belehren, vorgeben, weil wenn wir das tun, dann werden erwachsene Menschen zu Schülern. Okay. Und dann fangen sie an, irgendwelche komischen Nachrichten sich einander in den Chat zu schreiben. Ja. Also wenn ich wertschätzend auf Augenhöhe auftrete und vor allem immer die Sinnhaftigkeit dessen klar mache, was hier geschieht. Ich mache es manchmal auch in Online-Settings, dass ich sage, Mensch, es gibt ja immer wieder Wichtiges zu tun. Es gibt die Welt zu retten, ganz klar. Das ist halt so. Es ist sehr verlockend, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Ich möchte euch dann bitten, dann konzentriert diese Dinge zu tun. Dann lockt euch ganz aus und kommt nach der Pause wieder. Ich nehme mir noch 15 Minuten Zeit, um euch ins Boot zu holen. Und dann erkläre ich kurz, was jetzt gelaufen ist. Aber ihr habt viel mehr davon, wenn ihr konzentriert bei einer Sache seid. Und nicht mehrere Dinge gleichzeitig macht. Auch diese Erlaubnis kann ich denen geben, mit der Aussicht, sie ins Boot zu holen. Ja. Dann habe ich auch keine energetische Störung oder ich verringere die Chance. Ja. Also am Ende können wir es einfach, das ist eben der große Unterschied zur Präsenz. wenn jemand im Raum sitzt und sein Laptop aufklappt, dann sehe ich das, ja, und das, dann kann man, wenn man vorher die Regeln definiert hat, freundlich bitten, dass die Arbeit draußen zu erledigen und dann wieder reinzukommen. In Online-Settings weiß ich es nicht. Ich sehe ja oft in den Augen, dass ein anderer Bildschirm ist, der gerade flimmert und flimmert, ja.
Ja. Ja. Was ja auch viel ist, dass in Online-Settings Leute zu spät kommen, sage ich mal, einfach auch schon dessen geschuldet, dass Online-Termine auch viel, man plant nicht eine Anreise an, also es ist ja manchmal Schlag auf Schlag und dann muss man noch kurz auf Toilette oder braucht man was zu trinken, dann ist man schon zu spät. Würdest du deswegen sagen, plant eine akademische, so ein akademisches Viertel, wie man von der Uni kennt, ein? Oder würdest du sagen, nee, dann verliert man sie eher, also starte pünktlich und...
Also es ist nicht ganz fair denen gegenüber, die sich pünktlich eingewählt haben, weil dann würden sie sich auch noch sagen, hätte ich mir auch 15 Minuten später einwählen können. Man kann so eine, zwei Minuten, ja, also so, ich mache das immer so bis 5 Minuten, kann man auch so ein kleines Smalltalk führen mit den Leuten, ja, so, ah, okay, dich kenne ich, hatten wir auch schon mal in dem Kontext gesehen, ja. Also da kann man schon irgendwie überbrücken, gucken, ob jemand technische Fragen hat. Also das lässt sich ganz gut nochmal so gestalten. Aber spätestens nach 5 Minuten fange ich an und sage dann den Teilnehmenden, dass wenn jetzt jemand dazukommt, mit bestimmt gute Gründe, also auch immer die wohlwollendste Vermutung haben. Und dann sagen, dann holen wir die einfach mit ins Boot. Und wenn die Personen sich dann einwählen, wenn das ich merke, okay, nur eine Person fehlt und es mehrere fehlt, dann warte ich, bis einige sich eingewählt haben und dann spreche ich sie nochmal an und sage, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich sehe gerade, Claudia, Andreas und Peter sind jetzt dazugekommen. Ja, falls ihr irritiert seid, was wir hier gerade machen, ja, dann schreibt euch einfach eure Fragen auf. In der Pause biete ich euch an, 5 Minuten bleibt ihr drin, dann hole ich euch ins Boot. Oder was auch schön ist, in der nächsten Breakout-Session soll die Gruppe, in der sie sind, in der sie gelandet sind, sie kurz ins Boot holen, was passiert ist. Mhm. Das ist auch eine Wiederholung für die Gruppe. Also immer etwas zu erklären, ist ein super gutes Lernen. Also sobald ich jemandem was erkläre, überprüfe ich, ob was geblieben ist.
Ja.
Und durch dieses Erklären kommen in der Gruppe manchmal tatsächlich Rückfragen. Also sie kommen zurück aus der Breakout, wir wollten dem jetzt gerade erklären, wie es war oder was wir so gemacht haben. In der Tat stockten wir so, Eugen, kannst du nochmal erzählen.
Ja.
Also das ist ein super Tool, nicht selber als Referent oder Dozent oder Präsentator alles zu erklären, sondern in den Breakout-Sessions die Gruppe zu bitten, die mit ins Boot zu holen.
Jetzt generell zur Struktur. Jetzt hast du schon mal gesagt, man kann so 5 Minuten Smalltalk machen. Du hast jetzt schon Pausen und Break-Ups-Rooms angesprochen. Mhm. Wie strukturierst du generell Online-Vorträge? Wie viel Zeit sollte man auch so für Blöcke wie Präsentation, Interaktion, Fragerunde einplanen?
Es ist ganz unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viel Zeit ist fürs Gesamte geplant? Habe ich einen 3-Tages-Workshop, ja, oder eine Präsentation, die nur 45 Minuten geht? Da plane ich prozentual sozusagen auch diese Zeit mit ein. Ansonsten bin ich der Freund, nie länger als 1 Stunde zu machen ohne eine Pause. Mhm. Was auch ganz schön ist, manchmal so eine Breakout-Session mit einer Pause verbinden, also da ein bisschen mehr Zeit zu geben und sagen, ja, 20 Minuten Zeit, nutzt bitte die 10 Minuten davon für die Pause. Und ja, je nachdem, wenn ich davon ausgehe, dass die Gruppe dann nichts macht, ja, dann mache ich das nicht. Aber wenn ich merke, okay, die wollen mitmachen und die organisieren sich auch gut in der Gruppe, dann kann man denen die Pause in der Breakout-Session lassen. Und ich starte auch gerne ziemlich bald mit einer Breakout-Session, weil man die Gruppe sich nicht kennt. Sie können sich dann eher in kleinen Gruppen kennenlernen, kommen ins Reden. Am besten Gruppen nicht mehr als 3 Personen, also 3, 4 Personen. Dann kommt jeder mal dran, kann jeder mal was sagen, wenn ich eine Gruppe mit 10 Personen mache, dann habe ich da auch wieder 2, 3 Schweiger, also die auch in der Gruppe sich nicht beteiligen. Aber 3, 4 Personen, super, also 2 Personen, klar, dann ist definitiv jeder sprechen, ja, und miteinander in Kontakt kommen, das finde ich klasse. Das mag ich auch selber total. Also wenn ich irgendwo teilnehme, dass man mich gleich in die Breakout-Session schickt und dann mit einer leichten Einstiegsfrage, also sowas wie kurzes Kennenlernen und dann zum Beispiel sowas, warum bist du da oder was erwartest du von diesem Seminar, ja, was wäre für dich ein gutes Ergebnis. Und dann präsentieren sie es im Plenum. Aber nicht jeder, sondern eine Sprecherin aus der Gruppe oder ein Sprecher.
Und generell zur Präsentation, bist du eher ein Freund von Q&A zwischendurch, wenn die Frage kommt, oder am Schluss gebündelt, damit die Präsentation nicht zu sehr unterbrochen wird?
Generell bin ich eher ein Freund von immer wieder zwischendurch und auch das steuere ich. Also ich sage dann nicht, stellt einfach irgendwann Fragen, das kann ich auch mal machen, wenn es etwas unklar ist, sondern ich sage eher, ich werde immer wieder nach einem Themenblock, nach einer wichtigen Kernbotschaft nochmal in die Runde fragen, auch hier Setting wechseln, mal was in den Chat schreiben, ja, mal was einfach so sagen, mal adressiert fragen. Also ich frage mal nach Hamburg, ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr dazu noch Fragen oder gibt es da noch etwas? Ist soweit alles klar? Und auch hier, wenn ich merke, dass meine Gruppe sehr rege ist und sehr viel fragt, dann stelle ich ihr geschlossene Fragen. Dann sage ich zum Beispiel, gibt es noch Fragen? Das ist eher eine geschlossene Frage, lädt nicht dazu ein, eine Frage zu stellen. Ja, viele wundern sich, warum antwortet keiner, also stellen geschlossene Fragen. Oder ich stelle eine offene Frage. Wenn die Gruppe sehr reserviert ist, dann frage ich gerne sowas wie, hey, was geht euch gerade durch den Kopf? Oder Andrea, was geht dir gerade durch den Kopf? Und dann, wenn ich frage, was geht dir durch den Kopf, dann impliziert das nicht sowas wie, stell eine gute, intelligente, für alle relevante Frage, sondern ich kann auch wirklich sagen, in der Tat geht mir gerade durch den Kopf, dass ich Hunger habe und mich frage, wann die nächste Pause kommt.
Ja.
Das kann ich dann als Steilvorlage nehmen. So, super, vielen Dank. In 5 Minuten machen wir gleich Pause, wenn wir die Sequenz abgeschlossen haben. Danke für den Hinweis. Ja.
Mhm. Was ich jetzt so eine Königsdisziplin tatsächlich auch bei Online-Präsentationen finde, was es in einer Präsenzpräsentation, das Problem gibt's nicht. Das ist der Chat. Wie geht man mit dem Chat um? Also ich finde das nämlich, ich konzentriere mich auf die Teilnehmer, ich konzentriere mich darauf, was ich sage und gleichzeitig noch den Chat im Auge zu behalten. Zum Beispiel bei uns im Newsroom ist es so tatsächlich, wenn wir Online-Webinare machen, dann haben wir jemanden, der nur für Technikfragen zuständig ist und jemanden, der nur für den Chat ist. Aber jetzt hat jetzt vielleicht nicht jeder Trainer die Möglichkeit, noch 2 Personen abzustellen, die Chatbetreuung und Technik-Support machen. Was hast du da für Tipps?
Ja, also bei uns bei Gold Consulting ist es auch so, dass wir meistens mit dem Operator zusammenarbeiten. Dieser Operator macht dann auch die ganzen Online-Umfragen. Ja, dann ist es natürlich super komfortabel für mich als Präsentator, als Trainer, dass ich dann sagen kann, Andrea, kannst du mal bitte die Umfrage starten oder die Breakout-Sessions einrichten, und die Person hat dann in der Regel auch den Chat im Blick. Wenn ich das, aber es kommt natürlich eben auch oft vor, dass ich ohne einen Operator arbeite, und da sage ich den Teilnehmenden gleich zu Beginn, seid mir nicht böse, dass ich nicht sofort auf Chat-Anfragen antworte, weil das würde dann auf Kosten meiner Konzentration gehen. Ich möchte bei euch bleiben, beim Thema bleiben, und deswegen betrachte ich mir nur dann den Chat, wenn ich gerade nicht im Fokus bin. Also wenn jetzt gerade jemand anders spricht oder ich euch eine Aufgabe gebe oder in die Breakout-Sessions gehe, dann kann ich lesen, dass jemand reingeschrieben hat, bin übrigens mal für 5 Minuten weg oder so. Aber ich gehe nicht auf Chat-Anfragen ein, während ich präsentiere, erzähle oder was
anderes. Ja. Bei den typischen Fehlern hast du die Ausstattung angesprochen.
Ja.
Da hast du schon ein bisschen was gesagt. Also was brauche ich denn wirklich an Equipment? Jetzt so, man sieht öfters bei Instagram zum Beispiel den Leuchtring hinten dran. Oder brauche ich ein externes Mikro? Was würdest du sagen, sind so Must-Haves? Du hast ja eben gesagt, von Basic bis, natürlich geht's auch wirklich ganz komfortabel, aber jetzt mehr so wirklich diese Must-Haves. Was braucht man wirklich?
Also wir reden jetzt nicht von den Teilnehmenden. Ne? Also was heißt Teilnehmende, können
genau. Ich
auch auf dem Sofa mit einem Laptop setzen, alles gut.
Nee, als Präsentator.
Aber als Präsentator. Und da auch dieses Onstage-Bewusstsein. Ja? Also ich möchte ja auch in einem Meeting auch gesehen werden, also in einem Präsenzmeeting. Ich bin onstage und deswegen bedarf es schon so ein paar Dinge. Eine Sache ist zum Beispiel, viele denken, ja, ich habe ja meinen Laptop, das war ziemlich teuer. Und das hat ja alles, ein Mikrofon, eine Kamera und alles gut, ne? Ist einfach, die meisten sind einfach nichts. Also ich habe mir auch ein ganz tolles MacBook Pro gekauft und es ist einfach Mist. Also die Kamera ist nichts und der Ton ist so lala, ja. Und dann gibt es manchmal Rückkopplung, manchmal nicht, und ich verstehe nicht, warum, woher das kommt. Ich habe mir zuerst ein Lavalier-Mikrofon, so ein semi-professionelles, angeschafft, wie man in vielen Teams das zu Außenaufnahmen nimmt. Das war super. Und jetzt habe ich mir diese AirPods-Dinger da gekauft, und die finde ich auch gut. Und da gibt es ja auch verschiedene Hersteller, es muss ja nicht Apple sein, JBL, habe ich auch schon Erfahrung, dass die Leute auch ganz gute Qualität haben und sagen, dass das hört sich gut an. Ich bin mit diesen Dingern zufrieden, ich nutze jetzt nicht mehr meine semi-professionelle Ausstattung, weil die den Ton besser abschirmen und die Nebengeräusche. Ich bin ja in so einer Straße und das hört man mit den anderen doch ein bisschen und mit diesen nicht.
Ja.
Also auf jeden Fall einen externen Ton und also im Ohr oder wie auch immer und eine externe Kamera, weil die Kameras sind auch nicht so toll. Ja. Und da kann man schon ab 70, 80 Euro sich wirklich eine gute Webcam besorgen, die man dann über den Bildschirm, am besten mit zwei Bildschirmen arbeiten, besonders wenn ich präsentiere. Mit Mac hat es leider nicht, aber deswegen habe ich auch einen PC und einen Mac und mit dem PC mache ich dann die PowerPoint-Präsentation, weil ich live in der PowerPoint was reinschreiben kann. Also ich kann live visualisieren. Mhm. Beim Mac PowerPoint gibt es leider nicht diese Funktion.
Ja. Ja.
Wie kann ich live visualisieren? Also diese Dinge auf jeden Fall, ein zweiter Bildschirm, eine externe Kamera, externen Ton und eine Dreipunktbeleuchtung. Ich finde die Lichter, die hinter der Kamera sind, nicht so günstig, weil wenn du den ganzen Tag in dem Setting arbeitest, bist du auch irgendwann geblendet. Das ist nicht so gut für die Augen.
Okay.
Ich finde, Dreipunkt beleuchtet, du hast zwei Lichter 45 Grad vor dir stehen. Das heißt, das eine Licht beleuchtet deine linke und das andere deine rechte Gesichtshälfte. dann bist du gut ausgeleuchtet, schaust aber nicht direkt ins Licht.
Okay.
Und du hast noch eine Lampe 45 Grad außerhalb im toten Winkel der Kamera stehen und die beleuchtet dir den Hintergrund. Somit hast du eine ein schön ausgeleuchtetes Setting und wirst nicht geblendet. Das sind drei Lampen. Das kann man sich leisten als Referent.
Super, das waren super Tipps zum Equipment. Jetzt vielleicht von dem externen Equipment zu dem Equipment, das man selbst immer dabei hat. Der erste Zugang zu einer Rede bildet ja die Stimme. Was kann man denn tun, damit eine Stimme gerade in einem Online-Setting nicht unenergetisch oder lahm klingt? Hast du vielleicht sogar eine einfache Übung, die unsere Hörer und Hörerinnen gerade mitmachen können? So eine kurze Stimmübung?
Ja, also die Stimme ist tatsächlich ein unglaublich wichtiger Wirkfaktor, besonders in Online-Settings. Ist sowieso ein wichtiger Wirkfaktor, aber da tatsächlich das so oft ist, dass man eine Präsentation sieht und das kleine Bildchen irgendwo in der Ecke des Referenten oder der Referentin, ist die Stimme umso mächtiger. Und wenn meine Stimme langweilig und monoton ist und da keine Varianzen in der Stimme sind, dann ist es einschläfernd. Auch hier, Stichwort Musterunterbrechung. Wenn ich mit meiner Stimme variiere, wenn ich mal leiser werde und in die Bauchstimme gehe, oder wenn ich mal begeistert spreche und mir in die Kopfstimme gehe, weil ich sage, Mensch, das ist total klasse, dann ist da ja schon eine Varianz. Und die einfachste Varianz ist, werde lauter oder werde leiser.
Okay.
Und die zweite Varianz einer Stimme ist, gehe eher in die Kopfstimme oder eher in die Bauchstimme, also höher und tiefer. Ja? Und je nachdem, mit welcher Lautstärke ich spreche und mit welcher Tonhöhe ich spreche, übermittle ich die unterschiedlichsten Emotionen.
Kopfstimme ist höher und Bauchstimme ist
Kopfstimme
tiefer.
Kopfstimme ist höher, Bauchstimme ist tiefer.
Okay.
Genau. Wenn ich jetzt zu dir zum Beispiel sage, sag mal bitte, so stell dir vor, du bist so freudig, begeistert, dir geht's gut, du hast einen guten Tag und du sagst, heute ist ein schöner Tag. Sag mal bitte.
Heute ist ein schöner Tag.
Ja, okay. Jetzt hast du es ein bisschen leiser gesagt, ein bisschen mehr Aufregung, ein bisschen mehr Begeisterung rein in die Stimme.
Heute
lauter.
Ist ein schöner Tag.
Genau, dann geht die Stimme mehr in den Kopf.
Ah, okay.
Denn so, wenn wir lauter sprechen, geht die Stimme automatisch mehr in den Kopf. Ja.
Okay.
Und jetzt sag mal bitte, heute ist ein schöner Tag in der Bauchstimme und leise.
Heute ist ein schöner Tag.
Okay, also Begeisterung ist weg. Hast du es gemerkt?
Ja.
Man hört sie nicht mehr. Denn sobald wir leiser sprechen oder in die Bauchstimme gehen oder unter die Bauchstimme gehen, sind ja andere Emotionen, die vermittelt werden. Denn Freude, Begeisterung, es befindet sich sozusagen in unserem Kind-Ich und das ist eher Kopfstimme und lauter. Denn wenn wir in die Kopfstimme gehen und lauter werden, geben wir Kontrolle ab und gehen in unser Kind-Ich. Wenn wir in die Bauchstimme gehen und eher leiser werden, dann sind wir so ja im Erwachsenen-Ich. Also ich würde, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, du kannst mir vertrauen, vertrau mir dein Geld an. Ja, ich lege es für dich an. Kryptowährung, total klasse. Ja?
Ja.
Dann hast du wahrscheinlich weh. Aber wenn ich sage, okay, pass mal auf, ich habe da etwas aufgetan. Also ich kenne mich mit Kryptowährung ganz gut aus. Ja, dann ist das, also je nachdem, was du überhaupt davon hältst, ja, aber in einer ruhigeren Stimme, die eher in Richtung Bauchstimme geht und nicht so laut ist, da kann ich eher Vertrauen erzeugen. So wie die Piloten im Flugzeug, die sagen nicht, hey, schaut mal aus dem Fenster, die wunderbare Insel Mallorca, sondern die sagen schon, meine Damen und Herren, wir haben jetzt die Höhe von 10.000 Metern erreicht. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie die wunderbare Insel Mallorca. Ja, also die trainieren ja so zu sprechen und der einzige Zweck dieser Stimme ist es, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen.
Okay. Ja,
damit sie nicht spucken, dein Flugzeug.
Ja.
Und das ist schon, da setze ich meine Stimme ein. Eine einfache Übung, die Zuhörenden mitmachen können, ist, Magst du die gleich mitmachen? Oder,
ja, klar.
Also, wie können wir uns das vorstellen, dass Sie jetzt mitmachen? Dass Sie hören den Podcast und können die Übung gleich mitmachen. Ja,
ja, so? Genau.
So. Okay, also gut. Dann positioniert euch bitte so, wenn ihr sitzt, dass, falls ihr jetzt gerade nicht im Auto fährt, dass beide Füße auf dem Boden sind. Ja, das ist ganz wichtig. Guten Kontakt und bewegt mal bitte die Zehen so, als würdet ihr sie in den warmen Sommersand eingraben. Wozu machen wir das? Um ein Bewusstsein für die letzte Bastion unseres Körpers zu haben, nämlich die Füße, die sind am weitesten weg vom Gehirn. Und das ist ein wichtiger Teil beim Präsentieren, dass ich Kontakt zum Boden habe. Der Kontakt zum Boden sorgt dafür, dass unsere Stütze aktiviert wird. Das ist eine leichte Anspannung oder eine Präsenz im Beckenboden und im Zwerchfell. Also Beckenboden und Zwerchfell, das sind die beiden Muskeln, die unsere Organe, also dazwischen liegen unsere Organe. Ja? Und so Beckenboden ist ganz wichtig für Stand und Haltung und Zwerchfell natürlich für die Atmung und letztendlich für die Resonanzfähigkeit und die Kraft unserer Stimme. So, deswegen guter Kontakt zum Boden. Im Stehen würde man das genauso machen, also beide Füße fest auf dem Boden, nicht irgendwie über Kreuz stehen. So, jetzt haben wir einen guten Kontakt zum Boden. Und jetzt atmen wir mal ein, nicht zu tief, und atmen so aus, dass man nur den Ton hört, also nur die Luft hört, so. Also nur das Behauchte, genau, also nur so, als würde ich beim Alkoholtest anhauchen, ja. Okay, so, und jetzt müssen wir etwas tun, damit aus dieser Luft Ton wird. Also irgendwie, ich zeige es einmal, so, ich hoffe, dass man mit der Technik jetzt hört, also bei Zoom und WebEx wird das meistens ausgefiltert, weil die Zwischentöne werden gekappt von den Programmen. Ja. Ich hoffe, das geht, dass man das jetzt hören kann. Ich versuche jetzt, aus Luft unmerklich Ton werden zu lassen. Ja, also ich mach's mal. Ja, also es kommt zuerst kommt Luft und dann kommt stufenlos ein Ton. Und die meisten Menschen, wenn sie unerfahren sind, wenn sie keine Schauspieler, keine Sprecherinnen sind, dann hört sich das so an. Da ist jetzt Luft und dann, weil wir mit der Kehlkopfklappe immer kurz zumachen, bevor wir den Ton hervorbringen. Mhm. Und das ist die Übung, zu trainieren, aus Luft Ton werden zu lassen, und zwar unmerklich, ohne eine Stufe. Probiert das jetzt mal. Kurz Zeit lassen, damit ihr die Erfahrung mal macht.
Warum ist das wichtig, frage ich vielleicht kurz zwischen an der Stelle.
Das ist ein Stimminstrument, also wie ein Klavierstimmer oder ein Geigenstimmer, ein Instrument stimmt, so stimmen wir uns ein. Das ist eine gute Warm-up-Übung, bevor ich spreche. Und wenn ich das hingekriegt habe, jetzt das stufenlos zu machen, beginne ich, und jetzt kommt die eigentliche Varianzübung, beginne ich Fahrstuhl zu fahren. Das heißt, auf diesen Ton, ich greife diesen Ton auf und jetzt gehe ich mal höher und mal tiefer. Also zum Beispiel so. Und dann kann ich auch lauter oder leiser werden. Und jetzt spiele ich mit Tonhöhe und Lautstärke. Aber ich gehe immer erstmal von diesem sanften Übergang von Luft zu Ton. Es ist ein wunderbarer Moment. Es ist die Geburt des Klangs. Also Genesis per Excellence.
Also ich werde es auf jeden Fall vom nächsten Podcast-Interview ausprobieren.
Es ist wirklich eine ganz tolle Einstimmübung. Es ist ganz toll für die Stimmbänder. Und auch wenn du mal heiser bist oder man wir heiser sind, diese Übung zu machen, entspannt die Stimmbänder, und auch eine tolle Übung ist das Gähnen. Also wenn ich einfach super, das steckt sofort an. Ja. Leider ist das Gähnen so negativ belegt. Ja? Dabei ist es etwas ganz Wunderbares. Der Körper sorgt für sich und entspannt die Stimmbänder. Da geht der Belag von den Stimmbändern weg. Wenn man immer viel spricht zwischendurch, aber zu gähnen ist ganz, ganz toll.
Ja. Vielleicht jetzt noch ganz kurz ein Thema. Ich glaube, darüber könnte man eine ganze eigene Podcast-Folge machen, aber nur kurz so deine Meinung dazu. Brauchen Speaker PowerPoint? Jetzt ganz weg von der Stimme und dem Körper, also ja, Folien.
Sowas, also Keynote, also egal was. Ne? Also jetzt nicht nur unbedingt dieses Programm, sondern...
Genau, also Folien. Brauchen Speaker Folien, fragen wir neutraler.
Ich würde das andersrum aufziehen und sagen, ist damit ein gutes Ergebnis erzielt? Also immer vom Ergebnis, worum geht's eigentlich? Und wenn jemand eine technische Weiterbildung macht, ja, dann ist es natürlich auch super gut, das zu sehen, was da so die Zahlen zu sehen, ja, wie ist so eine Maschine aufgebaut oder so. Und das ist Visualisierung. Mhm. Und im Visualisierung ist ein wichtiger Punkt. Ja, also wenn ich in Präsenz bin, dann nutze ich vielleicht die Flipchart oder ich benutze meinen Körper, also die Mimik und die Gestik. Das ist ja auch eine Art Visualisierung. Mhm. Visualisierung ist immer gut und wenn, dann eher finde ich das gut, das live zu visualisieren. Gerade wenn man einen Operator hat, der live da in dem Moment schreibt, was ich gerade erzähle, das ist super, das sieht man jetzt nochmal. Und das, da hat man auch schon das Protokoll sozusagen. Aber ansonsten, je weniger, desto mehr. Auch hier Underacting, ja. Wenn es irgendwie geht, darauf verzichten, ja. Wenn es braucht, dann nutzen, aber immer nur, dass es braucht, weil viele Menschen verstecken sich sowohl online als auch in Präsenz vor diesen PowerPoints.
Okay.
Man hat vielleicht so eine Scheu, man möchte nicht angeguckt werden, ja, so ein Lampenfieber und lenkt über einen Gegenstand ab. Ja, also die sollen bitteschön da drauf gucken und nicht auf mich gucken. Aber das wäre in so einem Coaching dann auch ein spannendes Thema, das zu reframen und sich zu fragen, was ist das, was mir dieses Lampenfieber von angeglotzt werden verursacht? Ja. Mhm. Und das ist der Vogel-Pfau-Effekt. Also wenn der Vogel-Pfau seine Federn ausbreitet, dann ist an der Spitze eines jeden Feders ein Auge. Und diese Augen schauen den Angreifer an. Also so, er arbeitet auf zwei Ebenen, der Vogel-Pfau. Der nimmt Raum ein, wird dadurch größer und erzeugt eine Kompetenzvermutung beim Wolf oder beim Angreifer. Und dann die vielen Augen, die den Angreifer anschauen, das macht es unangenehm und da möchten wir flüchten. Wir möchten dann weg von der Bühne gehen, wenn viele Augen uns angucken. Und das kann man auch ganz schön reframen.
Ja.
Also diese Angst kann man sehr schnell nehmen, wenn man das die Motive erkannt hat, diese Angst.
Super, vielen Dank. Dann sind wir eigentlich auch schon am Schluss des Interviews. Da waren super tolle Tipps dabei. Am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen, die gibt es in jeder Folge eLearning Inc. Und zwar, kannst du unseren Zuhörenden einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung für sich richtig angehen können?
Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich nach etwas suche, also wenn ich jetzt noch nicht weiß, was ich machen möchte, dann, dass ich mit vielen, Entschuldigung, wenn ich so etwas suche, dass ich mit vielen Menschen spreche, dass ich da anrufe und sage, wie war es für dich, wie hatten da die Dozenten gearbeitet, dass man die Information einholt. Und wenn es sehr E-Learning-lastig ist, dann suche ich mir Präsenzmomente, dass ich mich vielleicht mit den Leuten mal treffe, mal austausche. Und wenn es sehr präsenzlastig ist, suche ich mir E-Learning-Momente, also Online-Momente, dass ich da eine gute Mischung hinbekomme. Denn das ist, glaube ich, die Zukunft. Und so gestalten wir jetzt auch alle unsere Trainingsprogramme, dass wir sagen, okay, jetzt gibt es erstmal so Lernnuggets, so kurze Videos, ja, da kommt bitte Inhalt transportiert. Dann gibt es Fragen dazu, dann hast du es ausarbeiten. Und wenn das Seminar dann kommt, dann müssen wir das Ganze, die ganze Frontalbeschallung dann nicht mehr machen, dann geht's ins Üben, dann machen wir Praxissimulationen, dann wird daraus geübt und das hat eine große Durchschlagkraft. Also mit diesen Dingen, ja, also zu alle diese Möglichkeiten zu nutzen, das ist das große Geschenk. So wie ich nicht zu jedem Meeting nach Hamburg fliegen muss, ja. Ich habe die Leute einmal kennengelernt, das war klasse, wir hatten eine Kickoff-Veranstaltung und dann machen wir erstmal Online-Einheiten und dann gibt es noch zwischendurch mal was in Präsenz. Ja. Und so designen wir auch gerade Weiterbildungsprogramme und Trainingsprogramme und das ist so super. Einzelcoachings funktionieren so gut in Online-Settings. Ja.
Ja. Und wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen oder auch eben E-Learning?
Ja, in den anderen Podcasts habe ich das gehört, dass du das immer fragst. und ich habe tatsächlich viel nachgedacht und ich könnte bestimmt ein paar Namen nennen, die ihr schon kennt oder schon hattet, die offensichtlich sind für dieses Thema. Und ich habe dann etwas gemacht, was ich oft gemacht habe in meinem Leben, wenn ich was Neues gelernt habe. Ich habe viel über Improvisation vom Jazz gelernt, also von Theaterimprovisation. Also habe ich mich in einen anderen Bereich begeben. Ich habe mich in den Bereich KI begeben. Das fasziniert mich gerade, also wie die KI lernt. Und da gibt es eine Expertin in Tübingen, in der Uni Tübingen, das war Annika Buchholz. Und ich finde ihre Beiträge sehr interessant. Sie befasst sich mit eben damit, wie lernt eine KI. Aber auch das ist ja zum Teil abgeguckt bei menschlichen Gehirnen, aber doch ein bisschen anders. Ja. Und oft lernt ja eine KI, in dem das agonistische Prinzip aufgerufen wird. Also eine KI fordert eine andere heraus. Also macht es ihr das Leben schwer und dadurch lernt die eine KI. Das ist genauso wie bei Menschen. Noten in der Schule, ja, also ich möchte besser sein als du. Also dieses Wettbewerbsprinzip. Nur die Motive bei einer KI sind anders. Und das fände ich spannend, mit ihr darüber zu sprechen. Ja, also es wäre jetzt ein bisschen weiter weg von dem Thema klassisches E-Learning, aber können wir vielleicht schon von der KI was lernen und können von Max-Planck-Institut was lernen. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut in Tübingen. Wenn du sie mal anschreibst und fragst, ob sie Lust hat, aus ihrer Perspektive was zum Thema Lernen zu erzählen.
Super Tipp, vielen Dank. Dann sage ich dir vielen Dank für deine Zeit und auch für die Tipps und die klasse Stimmübung. Und bis bald.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Tipps von Eugen helfen euch und ihr könnt etwas mitnehmen für eure eigenen Online-Präsentationen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge gibt's dann nächsten Monat, am 4. Montag im Monat. Also stay tuned.